Ihr hört den Podcast Wissen schaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit und dazu sind heute bei mir im Studio zu Gast der Biochemiker Professor Aung aus Myanmar und Florian von Bodmer, Leiter des Goethe Welcome Centers der Universität Frankfurt. Herr Aung war als geflüchteter Wissenschaftler nach Deutschland geflohen und forscht aktuell an der Goethe-Universität zur Optimierung neuartiger diagnostischer Tests für Schlangenbissentzündungen. Und durch die Unterstützung des Goethe-Welcome-Centers kann Herr Aung hier weiter als Wissenschaftler arbeiten. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie meine Gäste sind.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, schön, dass Sie da sind. 2024 wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt und es trat am 23. März 1949 in Kraft. Das Wissenschaftsjahr 2024 hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen und steht ganz unter dem Motto Freiheit. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, so lautet Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und Wissenschaftsfreiheit ist demnach ein Grundrecht. Zugleich ist es ein Pfeiler für Demokratie und Voraussetzung für wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Doch in vielen Ländern auf der Welt ist die Forschungsfreiheit bedroht, zum Beispiel in Myanmar, wo seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021 WissenschaftlerInnen als Regimegegner verfolgt oder gar gefoltert und verhaftet werden. Viele von ihnen fliehen. Und Herr Aung, Sie sind geflüchteter Wissenschaftler aus Myanmar. Sie sind nach Deutschland gekommen. Was war bei Ihnen der Ausschlag, dass Sie jetzt in Frankfurt sind?
Ja, also zuerst, also ich möchte alle Leute guten Tag sagen. So, in Myanmar eigentlich war ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität für Tiermedizin in Myanmar. Ja, aber ja, es endet am 1. Februar 2021, weil es Militärputsch in Myanmar gibt. Dann wollte ich nicht für die Militärtätige arbeiten und mache ich im Civil Disobedience Movement. Und zwar werde ich gegen politische Verbrechen vorgeworfen. Deshalb ist es sehr, sehr gefährlich für mich, in Myanmar zu bleiben. Sehr, sehr gefährlich. Ich konnte festgenommen sein werden. Deswegen möchte ich nicht mehr mal bleiben. Und besonders wollte ich auch etwas für Revolution, für unsere Leute machen. Dafür also komme ich nach Deutschland. Und ein Kollege von Goethe-Universität hat mir geholfen, um ein Stipendium als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt zu arbeiten. Dieses Stipendium ist von Felix Fahrts Initiative Program von Alexander von Humboldt. Deswegen also konnte ich nach Deutschland kommen.
Ja, danke schön. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind. Möglich gemacht hat Herr von Bodmer, der auch heute hier im Studio ist. Herr von Bodmer, Sie sind Leiter des Goethe Welcome Centers. Sie helfen, dass geflüchtete WissenschaftlerInnen eben nach Deutschland kommen können, an die Goethe-Universität und auch hier forschen können. Mit welchen Hürden sind Sie da auch ein Stück weit konfrontiert?
Ja, erstmal zusammenfassend, das Goethe Welcome Center ist ja die Stelle an der Universität, die sich um die internationalen WissenschaftlerInnen und Doktorandinnen kümmert, in allen nicht akademischen Belangen und ist Teil des großen Bereichs Studium Lehre und Internationales. Und eben ein Teilbereich unserer Aufgabe ist es, sich um international geflüchtete und gefährdete Wissenschaftlerinnen und Doktorandinnen zu kümmern. Da sind natürlich verschiedene Herausforderungen, die uns da im Alltag begegnen. Zunächst ist natürlich erstmal überhaupt an die Wissenschaftlerinnen und Doktorandinnen im Ausland herantreten zu können, dass die überhaupt erfahren von der Möglichkeit, hier in Frankfurt oder auch an anderen Städten eine wissenschaftliche Perspektive im Exil aufbauen zu können oder zumindest beginnen zu können. Da sind an erster Stelle natürlich Schwierigkeiten, was in manchen Ländern die Ausreise anbetrifft, zu erwähnen, dass bestimmte Personen, wie auch Professor Aung, gar nicht einfach so die Landesgrenze überschreiten dürfen. Das haben wir in einigen anderen Ländern, ähnliche Konstellationen. Dann, wenn man dann die Landesgrenze überschreiten kann, muss ja trotzdem die Einreise nach Deutschland mit einem Visum erfolgen. Auch das ist nicht immer einfach, gerade wenn zum Beispiel in manchen Situationen der Pass eingezogen wurde etc. Da gilt es dann wirklich auch direkten Kontakt mit der Botschaft im jeweiligen Herkunftsland aufzunehmen und zu schauen, wie dann trotzdem eine Visaerteilung ermöglicht werden kann. Also das sind schon mal so diese Anfangsschwierigkeiten. Dann geht es natürlich auch um die akademische Passung an der Goethe-Universität. Also wenn sich jemand meldet, jetzt beim Welcome Center und die Absicht hat, hier eben als Wissenschaftler im Exil tätig zu werden, muss trotzdem immer ein professoraler Mentor gefunden werden, also ein Professor, Professorin, die sich bereit erklärt, eben diesen Wissenschaftler irgendwie zu begleiten und unter die Fittiche zu nehmen. Da muss natürlich auch das Forschungsthema irgendwie zupassen. Also das ist auch durchaus eine Hürde, wenn es da niemanden gibt an der Goethe-Universität, der sagt, ja, ich habe hier so die Kapazitäten und das Interesse, einen geflüchteten Wissenschaftler aufzunehmen, dann müssen wir an eine andere Universität verweisen und in der Hoffnung, dass dort sich jemand findet, weil klar, das ist natürlich auch für den jeweiligen professoralen Mentor, Mentorin durchaus eine Mehrarbeit, einen geflüchteten Wissenschaftler zu betreuen. Ja, daneben gibt es natürlich dann noch die, sagen wir mal, die Herausforderung mit der Finanzierung. Also ganz klar, es müssen dann Programme gefunden werden, die bereitstehen, wo wir dann einen Antrag stellen können, um eben einen Aufenthalt in Deutschland zu finanzieren. Auch das ist natürlich immer einer gewissen Auswahl unterlegen. Da geht nicht jeder Antrag durch, sodass das auch immer eine durchaus eine Hängepartie sein kann. Ja, und schlussendlich haben wir dann auch hier in Deutschland die sagen wir, Herausforderungen mit dem Aufenthaltsrecht und im Zweifelsfall dann vielleicht auch eine asylrechtliche Fragestellung, die sich auftut, um einfach den weiteren Aufenthalt dann hier vor Ort dann auch ermöglichen zu können.
Ja, und da helfen Sie den WissenschaftlerInnen bei?
Ja, da sind wir sehr intensiv beteiligt, dann eben im Kontakt mit den Ausländerbehörden hier eben sicherzustellen, dass das aufenthaltsrechtlich alles möglichst reibungslos über die Bühne geht.
Ja, Herr Onk, Sie hatten das Glück, dass Sie Mentor gefunden haben, dass Sie hier an der Goethe-Universität forschen können. Seit wann sind Sie jetzt an der Goethe-Universität?
Eigentlich ist meine Familie nach Deutschland seit Mai 2022 angekommen. Danach habe ich meine Arbeit seit 1. Juni 2022 angefangen. Ich forsche also über zoonose Krankheiten vom Hunde, Ziegen und Rinder zu Menschen, Satuage, Säcken und Moskito. Aber eigentlich habe ich in Deutschland von 2003 bis 2007 an der Universität Göttingen promoviert in tropischer Tiergesundheit. Und in 2014 war ich auch hier in Frankfurt, also Universität, für 2 Monate. An dieser Zeit habe ich über 10 Schlange von Myanmar geforscht.
Ah.
Also Fische, also Schlange waren und dann habe ich also molekulare Arbeit geforscht hierhin. Das heißt, habe ich viele, viele Bekanntage im Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin an der Universität Frankfurt. Ja, das ist sehr, sehr gut für mich.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Was war für Sie die größte Herausforderung, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Also Sie haben ja vorhin eingangs gesagt, dass Sie aus Myanmar geflüchtet sind, dass die Situation dort einfach nicht mehr tragbar war.
Ja.
Was war die größte Herausforderung, als Sie hier angekommen sind?
Oh, das war viele, viele, also viele, viele für mich. Zuerst, ja, wie gesagt, ich war also gegen diese politische Verbrechen also vorgeworfen. Das heißt, war ich in Blacklist vom Innenministerium in Myanmar. Also wobei wir Reisepass beantragen müssen. Mhm. Ja, wegen mein Name ist in dieser Liste. Es war sehr, sehr schwierig, Reisepass zu bekommen. Aber glücklicherweise ging ich zum Polizei und dann bekomme ich Führungszeugnis, dass ich ohne Kriminierung in Myanmar. Und dann bekomme ich Reisepass, aber sehr, sehr schwierig. Und danach, das zweite Problem ist das im Flughafen. Also mein Name ist schon auch Kontrolle im Flughafen.
Ja.
Aber glücklicherweise auch nochmal, wir haben ein Problem mit Flugzeug, ja, oder Airline. Und dann fahren wir so lange Zeit im Flughafen und dann war es sehr, sehr spät. Dann, wenn wir also Immigration gehen, keine Kontrolle waren da und dann keine Kontrolle für mich. Und dann können wir einfach im Flugzeug. Dann noch auch also viele Stress, also nachdem wir angekommen sind, war es viele Stress für mich, weil ich also alleine Deutsch sprechen kann, meine Familie, die anderen nicht. Also sie haben keine Erfahrung im Ausland. Deswegen also muss ich alle für Familie machen. Also wenn die Kinder krank waren oder wenn meine Frau etwas kaufen möchte, muss ich alles für meine Familie machen. Das heißt, an dieser Zeit war sehr, sehr stressig für mich.
Ja, das glaube ich.
Ja, aber jetzt, also ein bisschen besser, weil meine Frau ein bisschen Deutsch sprechen kann, die Kinder sehr gut Deutsch sprechen können. Das heißt, jetzt ist also nicht so viel Stress für mich.
Ja, jetzt können Sie sich entspannen. Genau. Sie sprechen auf jeden Fall sehr, sehr gut Deutsch. Ich bin ganz beeindruckt.
Ja, also wie gesagt, ich habe hier in Deutschland promoviert und für diese Promotion brauchen wir Deutschsprachprüfung. Also das ist also die ESA-Prüfung. Ja, ich habe diese die ESA-Prüfung gemacht und glücklicherweise hatte ich diese Prüfung bestanden. Das heißt, konnte ich Deutsch sprechen. Nachdem ich Myanmar in 2007 zurückgeflogen bin, also hatte ich immer noch Kontakt mit meinen Freunden und Kollegen aus Deutschland. Und dann schreibe ich nur auf Deutsch, weil ich mein Deutsch nicht vergessen musste. Danach, also wenn wir über Internet sprechen können, also spreche ich nur auf Deutsch, weil ich immer noch mein Deutsch verbessern musste. Und nachdem ich hier angekommen bin, also mussten einige Kollegen von unserem Institut auf Englisch sprechen. Aber ich habe gesagt, dass ich mein Deutsch noch verbessern musste. Das heißt, ja, sprechen Sie mal nur auf Deutsch. Deswegen kann ich jetzt also Deutsch sprechen. Ja.
Ja, sehr, sehr gut. Genau, weil sonst kann man auch die Sprache nicht lernen. Ja. Nee, sehr, sehr beeindruckend. Herr van Bodmer, wie viele geflüchtete WissenschaftlerInnen hat denn die Goethe-Universität im Moment aufgenommen und aus welchen Ländern?
Momentan sind es, glaube ich, zumindest von denen ich weiß, 9 geflüchtete WissenschaftlerInnen, zusätzlich zu den geflüchteten Studierenden. Aber das ist eine andere Abteilung, die betreuen wir nicht, das macht das Academic Welcome Program. Also es sind 9 momentan, die vor allen Dingen aus der Türkei, der Ukraine, Afghanistan, Jemen und eben ein Wissenschaftler aus Myanmar kommen.
Ja, genau. Und Herr Ong ist der Einzige, wie Sie von einem eigenen Gespräch gesagt haben, der Deutsch spricht. Genau, können Sie noch mehr motivieren, dass Sie auch Deutsch sprechen?
Ja, das ist wirklich die große Herausforderung, wie Herr Ong schon sagte, dass an der Universität eben doch meistenteils Englisch gesprochen wird, sodass unsere Wissenschaftler kaum dazu kommen, eben ihre neuen Deutschkenntnisse dann auch mal anzuwenden und sich auch so ein bisschen in der Sicherheit wiegen, dass ja, scheint ja doch alles auf Englisch zu laufen, zumindest im universitären Kosmos. Aber dann, wenn man rauskommt aus diesem akademischen Betrieb, merkt man halt, man braucht dann doch Deutsch.
Ja.
Das ist wirklich eine der großen, wirklich großen Hürden auch, eben die deutsche Sprache bis zu einem gewissen Grad erstmal sich anzueignen, um dann hier in Deutschland auch entsprechend voranzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen gibt es 10 Thesen zur Wissenschaftsfreiheit. Diese Allianz ist ein Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland. Und die erste These lautet: Wissenschaftsfreiheit weltweit fördern. Weiter im Text heißt es, die Wissenschaft in Deutschland verpflichtet sich in ihren eigenen Organisationen weiterhin und verstärkt Schutz und Perspektiven für gefährdete WissenschaftlerInnen aus dem Ausland zu bieten. Genau das macht die Goethe-Universität. Herr von Bodmer, wie unterstützt das Wellcome Center der Uni Frankfurt konkret die WissenschaftlerInnen während ihres Aufenthaltes?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung.
Gerne.
Wir finanzieren ja viele von diesen Aufenthalten über ein Stipendium der Philipp-Schwarz-Initiative. Die Philipp-Schwarz-Initiative ist eine Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung in Zusammenarbeit mit vielen anderen öffentlichen und privaten Mittelgebern, um Stipendien für geflüchtete und gefährdete WissenschaftlerInnen zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt mal eine ganz spezifisch frankfurterische Namensgebung, da Philipp Schwarz ein Mediziner an der Goethe-Universität war, der während des Nazi-Regimes fliehen musste und ein Netzwerk aufgebaut hat für WissenschaftlerInnen, die ebenfalls aus Nazi-Deutschland geflohen sind. Und das besonders eben über die Türkei, da Philipp Schwarz eben in die Türkei geflohen ist und von dort aus eben geholfen hat, ein ganzes Netzwerk von Wissenschaftlern international zu platzieren. Ja, was tun wir? Also mal jetzt abgesehen von der Anbahnung dieses Erstkontaktes zum Teil zwischen dem, ich sag mal, Exilwilligen oder dem ins Exil gezwungenen WissenschaftlerInnen und dem oder der Mentorin vor Ort, helfen wir natürlich ganz, wie eben gerade schon erwähnt, ganz massiv bei allen aufenthaltsrechtlichen Fragen. Also der ständige Kontakt mit der Ausländerbehörde ist da ganz grundlegend. Genauso grundlegend ist natürlich auch die Hilfe bei der Wohnungssuche. Das ist gerade jetzt im Rhein-Main-Gebiet eine große Herausforderung. Viele von den geflüchteten WissenschaftlerInnen kommen mit Familie, mit Kindern und Frau oder Partner. Und da ist neben der Wohnungssuche dann auch die Beschulung immer eine große Herausforderung. Da kann Herr Aung auch ein Lied von singen. Die Beschulung war alles andere als einfach.
Ja, glaube ich.
Oder eben auch die Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz. Auch das sind große Herausforderungen. Daneben kümmern wir uns auch um Vermittlung von Deutschkursen, so sie denn nicht an der Goethe-Universität selber angeboten werden können. Schauen wir, was gibt es für adäquate Angebote eben in Frankfurt. Wir beraten regelmäßig zum Fortlauf des Stipendiums und auch zu den möglichen Karrierewegen außerhalb des wissenschaftlichen Betriebes, weil ja nicht absehbar ist, ob es wirklich möglich sein wird, jetzt hier in der Wissenschaft Wurzeln zu fassen oder ob eben doch auch vielleicht eben irgendwo im Privat- oder auch öffentlichen Sektor, ebenfalls außerhalb der Universität, vielleicht eine Berufsperspektive möglich wäre. Da arbeiten wir dann auch zusammen mit anderen Stellen an der Universität. Es gibt einen Dual Career Service an der Universität, der da auch sehr unterstützt und sowohl die jeweils geflüchtete WissenschaftlerIn berät, als auch den Partner oder die Partnerin, die mit ausgereist ist, auch die zu unterstützen auf der Suche nach irgendwie einer Jobperspektive hier in Frankfurt oder Umgebung.
Ja, also eine ganz große Bandbreite auf jeden Fall. Wie es um die Wissenschaftsfreiheit weltweit steht, das zeigt der Academic Freedom Index der Berliner Denkfabrik The Global Public Policy Institute. Ja, und der Academic Freedom Index bewertet das Niveau der akademischen Freiheit in der ganzen Welt anhand von 5 Indikatoren. Das sind zum einen Freiheit der Forschung und Lehre, Freiheit des akademischen Austauschs und der Verbreitung, dann die institutionelle Autonomie, die Integrität des Campus und Freiheit der akademischen und kulturellen Meinungsäußerung. Der Akademische Freiheitsindex deckt derzeit 179 Länder und Gebiete ab. Laut dem Index-Update von diesem Jahr liegt Myanmar in den untersten 10%. Nur Eritrea und Nordkorea haben einen noch schlechteren Wert. Ja, und Deutschland beispielsweise liegt in den oberen 10%. Herr Aung, was macht es aktuell für WissenschaftlerInnen in Myanmar so schwierig, dort zu arbeiten, auch zu forschen? Und welche Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit gibt es in dem Land, in Ihrem Heimatland?
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig in Myanmar also im Moment, also zuerst möchte ich, also warum sprich ich Myanmar jetzt? Also jetzt, also wie ich gesagt hatte, gibt es also Militärputsch in Myanmar und gibt es so viele, viele Krieg gegen Militär und Militär benutzt so viele, viele Luftangriffe, die Leute zu töten. Zum Beispiel heute Morgen früh benutzt die Militär Luftangriffe während Hochzeit in einem Dorf in Myanmar und 20 Leute waren getötet.
Von,
du hast diese also Loop Encrypt. Sehr, sehr schlecht. Das ist also sehr, sehr schlechte Situation in Myanmar. Also weil wir also weil wir von 2015 bis 2020 sehr, sehr wichtige Demokratien gehabt haben, aber endet in 2021. Ja? Und dann, ja, das begann also die Wissenschaftler dürfen keine Bulletin politische Interessen haben. Mhm. Also zum Beispiel, wir können nicht politische Parteien unterstützen. Ja, wenn wir unterstützen möchten, können wir nicht als Wissenschaftler arbeiten. Ja? Und jetzt auch haben wir nicht sehr, sehr wenig Unterstützung von Region. Gibt es auch nicht so viel Kooperation mit Privatgesellschaften, zum Beispiel, also ich bin eigentlich Tierärztin und Biochemiker an der Universität für Tiermedizin. Ich habe so viele, viele Interesse über Tierernährung in Myanmar. Aber wir haben keine Unterstützung von Region und auch von der Privatgesellschaften für Futter. Deswegen können wir nicht so viel Forschung wie hier in Deutschland durchführen, weil wir also viel Geld für unsere Forschung brauchen. Ja? Und dann momentan also können die Leute in Myanmar nicht die Militärputsch machen. Wenn jemand macht, kann man festgenommen werden. Also wie ich, also eigentlich war ich sehr, sehr glücklich. Ja, glücklich. Ja. Und jetzt, also die Leute mit hoher Position in unserer Universität oder im organisierten Mitarbeiter, ja, schränken die Forschung ein. Zum Beispiel, wenn ich diese Forschung also durchführen möchte, und dann sie fragt, ob sie diese Forschung wissen oder nicht. Wenn sie wissen nicht, ist es sehr, sehr schwierig, diese Forschung durchzuführen. Das heißt, ja, ist es sehr, sehr schwierig in Myanmar, also Forschung durchzuführen.
Ja. Ja, und auch gefährlich, wie Sie auch gesagt haben.
Ja,
ne?
Ja,
genau.
Ja,
ja. Genau. Ja, dann an Sie beide gerichtet, was Sie ja eigentlich auch schon angedeutet haben, ein Stück weit. Wie wichtig ist Wissenschaftsfreiheit eigentlich?
Ja, also wenn wir also Wissenschaftsfreiheit haben, können wir viele, viele, also Forschungen machen, also die Ergebnisse von Forschungen sind sehr, sehr wichtig für die Menschen, ja. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Welt, ja. Alle, also mit Wissenschaftler müssen diese Freiheit haben, dann können wir, wie gesagt, viele, viele Forschung machen, viele, viele Ergebnisse finden können und dann können wir den Menschen helfen.
Ja,
aber wie gesagt, als wir nicht so viel Forschung machen können, können wir nicht so viel die Menschen in Myanmar helfen.
Ja, okay, also sehr eingeschränkt dort, ja, die wissenschaftliche Arbeit auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das muss ja für Sie komplettes Gegenteil jetzt sein, ne? Hier in Deutschland, dass Sie wirklich frei forschen können und auch keine Angst haben brauchen, hier zu forschen.
Ja, ja.
Herr von Buttmer, wie wichtig ist Wissenschaftsfreiheit?
Also nach unserem heutigen Verständnis würden wir sagen, ohne Wissenschaftsfreiheit gibt es gar keine Wissenschaft. Es ist kaum vorstellbar, dass eine eingeschränkte Wissenschaft wirklich die Ergebnisse erzielen kann und die Erkenntnisse gebären kann, die wir brauchen, um gesellschaftlich, wirtschaftlich weiter voranzugehen. Das erleben wir halt in den Ländern, in denen die Wissenschaftsfreiheit maßgeblich eingeschränkt wird. Da gibt es eben dann die entsprechenden Probleme, sei es bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft, als auch bei den technischen Errungenschaften, was allgemeinhin als Fortschritt bezeichnet werden kann, stagniert in vielen dieser Länder. Da mag es wenige Ausnahmen geben. China ist da so ein bisschen die große Kontroverse. Warum hat China trotzdem wohl von außen zumindest betrachtet, florierendes Wissenschaftssystem, aber ohne Wissenschaftsfreiheit? Das ist ein durchaus zu debattieren, woran das liegt. Mhm. Aber grosso modo, in den meisten Ländern können wir feststellen, sobald die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, stagniert auch der Rest der Gesellschaft. Von daher fühlt sich die Goethe-Universität Frankfurt, aber eben auch das deutsche Wissenschaftssystem insgesamt verpflichtet, eben Wissenschaftssysteme zu unterstützen, die unter Druck geraten, sei es durch Diktatur, sei es durch Bürgerkrieg oder Krieg, sei es durch Naturkatastrophen, eben versuchen von außen zu unterstützen. Und da ist eben eine der ganz großen Möglichkeiten, und das nicht nur aus unserer jetzt ganz spezifisch deutschen Geschichte heraus, aber eine der wirklich wirksamsten Methoden ist es, WissenschaftlerInnen hier ein Exil zu bieten, damit sie weiterhin ihren Forschungen nachgehen können, damit sie weiterhin vielleicht auch für ihre Herkunftsländer eben Ergebnisse produzieren können, dass sie im Diskurs bleiben und dann, so hoffen wir ja doch alle, nach dem Ende der jeweiligen Krise dann vielleicht in ihre Länder zurückkehren können, um dann am Aufbau der jeweiligen Gesellschaften wieder teilnehmen zu können. Das ist ja, ich sag mal, eine der ganz großen Herausforderungen, dass in der Krise, in dem diktatorischen Regime eben ein großer Brain Drain immer droht, dass Wissenschaftler verlassen das Land, und da wollen wir als Goethe-Universität natürlich jetzt nicht sozusagen als Profiteure den Brain Drain forcieren, sondern versuchen wirklich auch das mitzudenken, welche Möglichkeiten gibt es eben da wieder vor Ort nach der Krise wissenschaftlich tätig zu werden.
Ja, also Wissenschaftsfreiheit ganz, ganz wichtig, auch für das einzelne Land. Sind Gefahren damit verbunden, dass Sie Wissenschaftlerinnen aufnehmen an der Goethe-Universität und ihnen quasi ein Exil bieten?
Also für die Goethe-Universität selber wohl eher weniger. Es sind aber die einzelnen WissenschaftlerInnen, die kommen, natürlich immer Gefahren ausgesetzt. Das ist, sobald sie die Ausreise eben öffentlich kundtun oder die Ausreisewilligkeit in ihren Ländern durchsickert, können sie schon gewissen Gefahren ausgesetzt sein. Es ist aber auch hier in Deutschland nicht immer sicher für die geflüchteten WissenschaftlerInnen. Deswegen sind auch viele Wissenschaftler darauf sehr bedacht, eben nicht ihre Klarnamen zu benutzen, auch innerhalb der Universität nicht, weil es gibt durchaus immer wieder Vorfälle, wo eben ausländische Geheimdienste auf der Spur dieser WissenschaftlerInnen im Exil sich begeben und die auch unter Druck setzen. Da sind manche Länder, allen voran die Türkei, immer wieder aufgefallen darüber, WissenschaftlerInnen dann auch unter Druck zu setzen, auch im Exil.
Ja, Herr Ong, ich frage mich natürlich jetzt gerade so spontan, wo Herr von Buttmann das erzählt hat und davon berichtet hat, von den Gefahren auch. Haben Sie Angst, hier in Deutschland zu forschen?
Nein, keine Angst. Sehr, sehr frei.
Okay. Ja. Das heißt, Ihre Arbeit jetzt, was Sie auch vorhin schon erzählt hatten, ist deutlich freier als in Myanmar?
Ja, sehr, sehr Freiheit, sehr, sehr frei. Also, ja, es ist unvergleichbar mit Myanmar und Deutschland, ja. Hier, also sehr, sehr freier, zum Beispiel. Hier haben wir auch viele, viele Unterstützung von, nicht nur von der Regierung, sondern auch von, also Privatgesellschaften. So, und auch sehr, sehr einfach, also eine Forschung zu machen. Zum Beispiel, also wenn wir etwas für unsere Forschung kaufen möchten, ist es sehr, sehr einfach hier in Deutschland. Aber in Myanmar sehr, sehr schwierig. Also wir müssen Geld besorgen und auch Kapazität, Literatur und auch keine Subventionen von hohen Beamten. Von unserer Universität oder von Ministerium oder, ja, das heißt sehr, sehr, hier ist sehr, sehr, also freier als Myanmar.
Ja. Wie sieht es denn mit der Integration, Herr von Bodmer, von den WissenschaftlerInnen aus? Also Sie haben das vorhin auch schon mal anklingen lassen, dass es natürlich wichtig ist, dass Sie die deutsche Sprache lernen, um außerhalb des Wissenschaftsbetriebs eben auch ja sich zurechtzufinden. Ja, vielleicht können Sie da einfach ein paar Sätze zu sagen zu der Integration.
Ja, also die Integration von geflüchteten WissenschaftlerInnen in den deutschen akademischen Betrieb ist eine veritable Herausforderung für alle Beteiligten. Der Wissenschaftsbetrieb in Deutschland ist hochkompetitiv. Nur wenige schaffen es, aus den Befristungen, die im Postdoc-Level üblich sind, auszubrechen und sich wirklich eine gesicherte Existenz in Academia aufzubauen. Das sind eigentlich nur die wenigen Glücklichen, die es dann schaffen, auf eine Professur berufen zu werden. Für alle anderen, auch eben nicht Geflüchteten, also der ganz normale Doktorand, der eben seine erste Postdoc-Stelle antritt, weiß nie, wie lange ihm das Glück heute sein wird, ob er eben jetzt noch 5 Jahre oder vielleicht noch 10 Jahre in Akademie hat, bevor er dann entweder mal berufen wird oder ausscheidet aus dem Wissenschaftsbetrieb. Das ist eine hohe Konkurrenzdruck, der auch für die geflüchteten Wissenschaftlerinnen erstmal gar nicht so bekannt ist. Also dass es hier den Mittelbau eigentlich nicht mehr gibt, in dem man dann eben vielleicht auch eine auskömmliche Daueranstellung finden könnte, wie es in vielen Ländern den ja doch gibt. Das ist ja in Deutschland eigentlich keine Perspektive. Das heißt, das macht es ganz, ganz schwer, hier eine akademische Karriere wirklich zielvoll zu planen. Das schaffen nach meiner Erfahrung oder auch nach Erfahrungen, die eben insgesamt gesammelt wurden über das Scholars at Risk Netzwerk, schaffen das meist nur die ganz Jungen, die hier wirklich kurz nach der Promotion eben nach Deutschland kommen und wirklich noch ganz frisch ihre Netzwerke dann bauen können. Weil darum geht es in allererster Linie. Es geht darum, eben eigene akademische Netzwerke aufzubauen. Da hilft im besten Falle der professorale Mentor und führt dann diejenige Person ein in diese Netzwerke. Aber das ist eben nicht immer hinreichend, weil natürlich die WissenschaftlerInnen vor Ort in Deutschland schon längst ihre Netzwerke haben. Da das ist eine große Herausforderung. Daneben gibt es eben auch oftmals große Unterschiede in den, ich sag mal, akademischen Niveaus der verschiedenen Länder. Das, was dann eben in Fachkreisen als Knowledge Gap bezeichnet wird, schlägt sich nieder. Also es ist nicht immer vergleichbar, was in Deutschland gefordert wird auf einer Postdoc-Stelle und was eben vielleicht in dem einen oder anderen Land eben für ein wissenschaftliches Niveau oder ein Diskurs auch herrscht. Auch da muss man sagen, ist die Passung nicht immer gegeben. Und Sprachkenntnisse, hatten wir ja schon erwähnt, sind bei der Integration sowohl eben in den Wissenschaftsbetrieb als auch in den außerakademischen Betrieb wirklich das A und O. Und auch da haben wir halt immer wieder große Herausforderungen, was den Erwerb und manchmal einfach auch die Einsicht, dass das wirklich das Einzige ist, was hilft.
Ja, das glaube ich. Herr Onk, haben Sie Kontakt zu anderen geflüchteten WissenschaftlerInnen?
Ja, ich habe also Kontakt mit anderen Geflüchteten, also Wissenschaftler. Also eigentlich sind wir zu dritt aus Myanmar.
Ah, okay.
Aus Myanmar. Deswegen habe ich mit anderen, also Kollegen aus Myanmar, also Kontakt. Und jedes Jahr haben wir Stakeholder-Treffen vom Friedrichswald-Initiativ Stipendiaten in Berlin. Also ich nehme diese Treffen immer noch teil. Dann konnte ich mit anderen, also geflüchteten Wissenschaftlern in Berlin treffen. Dann können wir unsere Erfahrungen austauschen und unsere also Kontaktdaten austauschen. Und dann können wir noch lange also Kontakt bleiben. Ja.
Und da sprechen Sie Deutsch oder Ihre?
Beides.
Beides, sehr gut. Genau, die Landessprache.
Aber drei Sprachen, ja. Also mit Myanmar-Leute, also Myanmarisch, also die Wissenschaftler, die Deutsch sprechen können, dann spreche ich auf Deutsch. Aber also mit anderen Leuten spreche ich auf Englisch.
Ja. Herr von Bodmer, wie lange unterstützt denn das Welcome Center der Universität Frankfurt geflüchtete WissenschaftlerInnen?
Die Aufgabe, sich um geflüchtete WissenschaftlerInnen zu kümmern, kam eigentlich im Zuge der Ereignisse 2015 auf uns zu, als klar wurde, dass eben neben vielen, vielen anderen, die 2015 nach Deutschland kamen, eben auch vermehrt WissenschaftlerInnen nach Deutschland kommen, sodass das wirklich in Fokus gerückt ist in vielen Universitäten, so eben auch in Frankfurt. Seit 2016 konkret gab es dann die ersten Programme. Da wurden Programme, wie schon eben gerade erwähnt, von der Alexander von Humboldt Stiftung aufgelegt, das Philipp-Schwarz-Programm. Es wurde dann ein Jahr später auch vom HMWK der Hessenfonds aufgelegt, was sozusagen ein hessisches Flüchtlingsprogramm ist für geflüchtete WissenschaftlerInnen, Promovierende und Studierende. Dann gab es noch vom DRD gibt es das Hilde-Domin-Programm für Doktoranden ganz besonders. Und dann wurde auch von der Goethe-Universität zum Beispiel jetzt direkt zur Ukraine-Krise noch ein eigenes Flüchtlings- oder Geflüchtetenprogramm für WissenschaftlerInnen aus der Ukraine aufgelegt. Also das sind ja verschiedene dann auch Ad-hoc-Maßnahmen, die getroffen werden, je nach internationaler Lage.
Ja, auf jeden Fall breit aufgestellt. Herr Onk, Sie sind ja jetzt schon ja einige Jahre in Deutschland. Was haben Sie denn besonders lieben gelernt an Deutschland?
Am meisten habe ich über deutsche Kultur gelernt. Ja, deutsche Kultur. Also wir sind also aus Myanmar und wir haben andere, also verschiedene Kultur. Das heißt, müssen wir deutsche Kultur wissen. Und ja, glücklicherweise auch habe ich mit sehr, sehr netten Leuten hier in Deutschland gefunden. Zum Beispiel, also der Kollege, also der ich, also geholfen habe, die Leiter vom Institut und auch, also Herr Bodma, auch von Bodma und also seine Kollegen sind auch sehr, sehr nett für mich und ich habe eigentlich, wir haben eine, also Familie, also getroffen, die, also wie unsere Eltern sind in Kirchheim. Und ich habe auch gefunden, dass die Leute hier in Deutschland also beachten Regeln und sie legen Wert auf Arbeit. Deswegen möchte ich immer noch Arbeit hier in Deutschland suchen.
Ja. Ja.
Das habe ich also hier in Deutschland gelernt.
Und der größte Unterschied zwischen Myanmar und Deutschland in der Kultur?
Was? Ja, sehr, sehr Unterschied. Sehr, sehr Unterschied. Ja. Super Beispiel. Also in Myanmar mussten wir ganze Familie zusammenbleiben. Mhm. Ja, aber hier in Deutschland, wenn man 18 Jahre ist, also musste man also alleine oder weit von Familie bleiben. Ja? Also in Myanmar, wenn wir mit Eltern also lange bleiben können,
ja,
ist erst sehr, sehr glücklich für uns.
Ja, das glaube ich. Das ist ein bisschen anders zu Deutschland. Ja, ja. Gibt es so etwas wie eine Sehnsucht in Ihnen, wieder in Ihr Heimatland zurückzukehren?
Ja, ja. Also wir mussten nach Heimatland zurückkehren. Eigentlich, also wir vermissen unser Verwandte und auch viele, viele Sachen, zum Beispiel Essen, Kleidung ist auch sehr, also nicht so wie hier in Deutschland. Ja,
ja.
Kleidung auch, ja, aus, wie gesagt, also wir haben also auch ganz anders Wetter auch in Myanmar. Mhm. Wir haben Sommer, aber sehr, sehr warm.
Ja.
Und wir haben Regenzeit, so viele regnet. Und wir haben also begonnen, sogenannte Winter. Nicht so kalt hier wie hier in Deutschland. Ungefähr inzwischen 10 und 25 Grad. So sehr, sehr angenehme also Temperatur. Ja? Das heißt, wir vermissen mehr in Winter.
Ja, das glaube ich, ja, weil wir jetzt das auch in Frankfurt ja mittlerweile auch schon ein bisschen wärmer haben als früher. Ja, genau, aber das kann ich natürlich verstehen. Also auch die klimatischen Bedingungen, die natürlich hier ganz anders sind. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Wissenschaftssystem im Myanmar zurückkommen. Ist das anders? Haben Sie da anders geforscht? Also Sie haben natürlich vorhin gesagt, dass Sie dort nicht so frei forschen konnten. Ja. Aber an sich, die wissenschaftliche Arbeit funktioniert dort genauso?
Jetzt oder später?
In Myanmar vorher zu Deutschland, also der Wissenschaftsbetrieb. Ist das vergleichbar oder eben
auch
nicht?
Nicht vergleichbar, auch nicht. Also wie gesagt, wir haben nur 5 Jahre also richtige Demokratie also gehabt. Und in dieser Zeit Ein bisschen besser,
ja.
Besser, aber wie gesagt, nur durch 5 Jahre.
Genau, durch den alles, ja, Putsch ja, dann nicht ja, mehr, okay, genau. Ja. Es war ja im Aufbau und letztendlich dann, wie Sie auch vorhin gesagt haben, durch den Putsch dann natürlich wieder zerschlagen worden. Ja, ja, ja. Herr von Buttmer, mal mit Blick auf die Zukunft. Das Goethe Welcome Center leistet ja, finde ich, ganz großartige Arbeit, eben um geflüchteten WissenschaftlerInnen zu helfen, ihnen hier eben auch eine Heimat, eine Forschungsheimat zu bieten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für geflüchtete WissenschaftlerInnen und auch im Hinblick auf Wissenschaftsfreiheit?
Also kurzfristig wünsche ich mir natürlich, dass einfach noch mehr Programme aufgelegt werden, damit wir geflüchteten Wissenschaftlern eine Perspektive bieten können, damit wir deren Aufenthalt in Deutschland finanzieren können. Damit können wir ganz individuell einfach WissenschaftlerInnen unterstützen. Mittel- und langfristig wäre ein großer Wunsch, dass es eben auch für geflüchtete WissenschaftlerInnen eine akademische Perspektive gibt, die in dem deutschen akademischen System nicht unterkommen können. Da gibt es schon erste Überlegungen, besonders für die große Zahl von geflüchteten türkischen WissenschaftlerInnen, mhm, aber eben jetzt auch den geflüchteten WissenschaftlerInnen aus der Ukraine, dass man hier sowas wie Exiluniversitäten etabliert, mhm, die eben auch dann für die exilierten Studierenden vielleicht eine attraktive Alternative sein könnten. Da gibt es momentan die Off University, eine Universität online, die sich vor allen Dingen von geflüchteten WissenschaftlerInnen oder durch geflüchtete WissenschaftlerInnen gebildet wird und online funktioniert. Ich denke, in diese Richtung muss noch mehr gedacht werden, damit wir auch im mittel- und langfristig wirklich Perspektiven für WissenschaftlerInnen im Exil bieten können.
Ja, und diese Exil-Universitäten, die Sie gerade angesprochen haben, die werden dann losgelöst von den, ich sag mal, normalen Hochschulen?
Genau, die sind dann, also die Off-University bietet dann Kurse an, die sind losgelöst, aber können eben andocken an die normalen Hochschulen. Es können dort Credits erworben werden, die dann in den verschiedenen Programmen Bachelor und Master eingebaut werden können von den jeweiligen Universitäten. Mhm. Und da haben wir eigentlich eine wirklich sehr schöne Zusammenarbeit und einen Win-Win für beide Seiten, also für die deutsche Hochschule und für die dann diese Off-University von Akademikern im Exil. Das, denke ich, ist schon ein richtiger, mhm, Ansatz und den gilt es einfach noch weiter auszubauen.
Ja, Herr Ong, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Also für Ihr Heimatland natürlich Myanmar, aber auch ein Stück weit für die Wissenschaftsfreiheit.
Ja, also zuerst möchte ich meine Zukunft hier in Deutschland sagen. Also jetzt ist die Stipendium als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Goethe Universität ist abgelaufen. Mhm. Aber ab erstem Tag diesen Monat habe ich neue Arbeit als Tierarzt in einer tierärztlichen Praxis. Deswegen möchte ich als Tierarzt hier in Deutschland bleiben. Also für unser, mhm, Land sagen myanmarische Leute, dass diese Bekämpfung ist letzte Bekämpfung gegen Militär oder Diktatur. Diese also Bekämpfung bereit ist nicht nur für die politische Freiheit, sondern auch für die Wissenschaftsfreiheit. Wenn wir noch keinen Militärregime haben, können wir automatisch Wissenschaftsfreiheit haben. Aber wir müssen noch viele Kooperationen mit Privatunternehmen haben, ja, damit wir Unterstützung von Privatunternehmen auch bekommen. Zum Beispiel, also wir schreiben Projektvorschläge, dann können wir also diese Privatunternehmen zeigen, was wir also durchführen mussten oder welche ist gut für diese Privatunternehmen. Dann, mhm, können wir also Geld von diesen Privatunternehmen bekommen und dann können wir viele, viele Forschungen machen.
Ja. Super. Ja, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide heute meine Gäste waren. Vielen herzlichen Dank.
Bitte schön.
Vielen Dank.
Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.